Hallo und willkommen im Capitalo 10. Schön, dass ihr dabei seid. Hier sprechen wir über Themen, die uns interessieren und die wir wichtig finden. Es geht um Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und vor allem darum, wie das alles zusammenhängt. Capitalo 10 ist ein Gespräch unter Freunden, bei dem ihr aber auch mitmachen könnt. Wir möchten Themen verständlich machen, erklären und mit euch diskutieren. Schickt uns eure Themenideen, Anmerkungen oder Kommentare als E-Mail oder Instagram-Nachricht. Eure Beiträge veröffentlichen wir dann in einer kommenden Folge. Wie ihr uns erreicht, erfahrt ihr am Ende jeder Folge. Capitalo 10 ist ein Podcast von Jan, Richard und mir, David. Und jetzt geht's mit der heutigen Folge los.
Ja, moin moin. Ich bin hier wieder digital verbunden mit dem lieben Richard. Und wir sprechen heute über die, in einem gewissen Sinn über die Ukraine-Krise, über Rohstoffknappheit. Aber wir fangen vorher aus gegebenen Umständen noch mit einem kleinen Segment zu den Wahlen in Frankreich an. Das ist dann dein Part, nicht wahr?
Ja, genau. Wir hatten ja quasi den ersten Wahlgang, wenn man so will, eigentlich nicht, aber in der ersten Wahl in Frankreich zu den Präsidentschaftswahlen treten ja mal sehr viele Kandidaten, Kandidatinnen an. 11 an der Zahl und Ergebnis war ja wie zu erwarten, oder?
Also ja, tendenziell würde ich das sagen, ja.
In die Stichwahl also gekommen sind der Amtsinhaber Emmanuel Macron und die ja rechtsradikale Gegenkandidatin des Rassemblement National Marine Le Pen
mit, ja, also das ist
knapp 23%,
ja, so ziemlich, ne? Die klassische Herausforderin inzwischen, muss man ja eigentlich schon sagen, ne? Weil jetzt bei den letzten drei Wahlen jeweils die Gegenkandidatin zu den jeweiligen Personen, die es dann geschafft haben ins Präsidialamt.
Genau, Emmanuel Macron selbst hat um die 28% errungen. Ja, es war wieder, wie ich finde, eine ja, polarisierende Wahl, ähnliche Ergebnisse eigentlich wie bei der letzten. Was ich ein bisschen schlimm, was heißt ein bisschen, aber was ich wahrscheinlich sehr schlimm fand, ehrlich gesagt, dass rund über 30% an die politische Rechte gegangen sind quasi. Also der noch rechtere Kandidat Eric Zemmour hat noch um die 7% der Stimmen bekommen. Und die klassischeren Parteien, also die Républicain oder die Parti Socialiste, sind ja abgeschmiert bei den Wahlen. Nicht mal die 5%-Hürde überschritten. Valérie Pécresse von den Republikanern, wenn man so will, mit 4,8% noch relativ gut bedient. Wohingegen dann man von Anne Hidalgo von den Sozialisten mit 1,8% noch kaum mehr reden kann.
Aber muss man da nicht auch ein bisschen sagen, dass quasi, ich drücke das mal so aus, dass quasi Macron die klassischen alten Parteien so ein bisschen kannibalisiert hat, sage ich mal. Also viel Wählerwanderung eben in dieses neue etablierte Milieu, nenne ich es jetzt mal, also oder das neue Mittelmilieu.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Begriff. Also auf jeden Fall. Nur jetzt ist ja der Punkt, dass die Parteien quasi gezwungen sind, auch die Grünen mit Yannick Jadot, auch 4,6% knapp, dass sie gezwungen sind, diese auf Spenden angewiesen zu sein, für Spenden aufrufen zu müssen, ne, weil sie unter der 5%-Hürde diese Wahlkostenerstattung, ne, was dann jeweils ein paar Millionen Euro sein werden, nicht erhalten.
Ja, gut, das ist eben ein strukturelles Problem quasi, was ja insgesamt, finde ich, eine schwierige Frage ist, sowohl was jetzt Frankreich, aber auch was Deutschland oder europäische Wahlen angeht, quasi wie man sowas irgendwie fair gestalten kann, ist ja sowieso schwierig mit der Wahlkostenerstattung, ne?
Auf jeden Fall, nur
es
ist halt irgendwie beeindruckend, wie dann diese, sag ich mal, klassischen Parteien, ne, wie die Grünen, wie die Sozialdemokraten, Konservativen, wenn man sich mal das in Deutschland vorstellen würde, nicht mal die 5%-Hürde erreichen, ne? Also nochmal polarisierendes Wahlparteiensystem, wenn man so will, in Frankreich.
Da hat Frankreich eben eine ganz andere Entwicklung einfach durchgemacht.
Hm? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was hat dich da interessiert an der Wahl oder was fandst du?
Ich finde wie immer spannend, also dass dieses Stichwahlsystem hat ja ein paar Implikationen, die bei uns einfach nicht so, ja, nicht vorkommen, weil wir eben ein anderes Wahlsystem haben. Vielleicht einfach nochmal ganz kurz zusammengefasst für dass man komplett reinkommt. Es gibt also die, nennen wir es mal Vorwahlen, ja, also den ersten klassischen Wahlgang eigentlich. Und bei dem müsste jemand, glaube ich, direkt die absolute Mehrheit, also 50% erreichen, um in diesem Wahlgang schon gewählt zu werden, richtig?
Genau.
Und das passiert natürlich fast nie. Und dementsprechend gibt es danach dann zwischen den zwei Kandidaten oder Kandidatinnen natürlich mit den meisten Stimmen die Stichwahl. Und da hat man natürlich dann diese Dynamik, die es bei uns ja gar nicht gibt, dass jetzt alle, die wen anders gewählt haben, was ja ungefähr die Hälfte aller Wähler ist, ne? Wir haben 27% und 23% ungefähr, sage ich mal, bei den beiden Spitzenkandidaten. Das heißt, ungefähr die Hälfte der Wähler muss sich jetzt nochmal neu überlegen, gehen sie überhaupt wählen? Und wenn ja, wen von den beiden wählen sie?
Wobei man sagen muss, es gibt dann so in der politischen Tradition des Landes so eine Art Wahlaufruf oft, ne? Also der unterlegenen Kandidierenden. Ja. Also der ja nur knapp unterlegene Jean-Luc Mélenchon von der französischen Linken, La France Insoumise. Mhm. Der hatte ja 22%
glaube ich.
Ja, genau, ne? Das war ja insofern.
Das ist ja wirklich knapp zu Le Pen. Da muss man ja wirklich sagen, da hat 1% gefehlt, dann wäre es Stichwahl zwischen ihm und Macron.
Genau, genau. Und jedenfalls, als ich mir die Wahlberichterstattung ansah, habe ich dann nicht wie bei den anderen sehr stark unterlegenen Kandidierenden so eine Aussage gehört, bitte wählt Macron, ne? Sondern nur anders negativ formuliert, wenn man so will, Marine Le Pen darf keine Stimme erhalten. Und das dreimal hintereinander hat er das so gesagt.
Ja, aber das ist doch das klassische Problem. Also das war ja schon bei der letzten Wahl in Frankreich so. Le Pen hat quasi eine sehr stabile Basis, was ihre Wähler angeht, aber nicht besonders viel Potenzial, noch auf viel mehr Stimmen zu kommen. Also Macron würde theoretisch easy gewinnen. Bei ihm geht es nur um die Frage, kann er sein Wählerpotenzial mobilisieren? Also kann er die Leute, die andere eigentlich wen anders sich gewünscht haben, kann er sie motivieren, für ihn zur Wahl zu gehen? Das ist ja quasi das, was jetzt diese Stichwahl entscheiden wird.
Auf jeden Fall, nur wir haben halt im Unterschied zu 2017 wenig Stimmenreserven für Macron. Na, wenn du dir überlegst, da haben die Republika und auch die PS, Parti Socialiste, auch schon sehr schlecht abgeschnitten. Aber noch nicht so katastrophal wie jetzt. Und es gab dann noch mehr in dieser Hinsicht Reserven. Jetzt ist er ja zu großen Teilen auf die Stimmen von Mélenchon angewiesen und der vertritt ja auch einen sehr radikalen linken Kurs. Ne, raus aus der NATO ist so eine Forderung. Gerade zu diesen Zeiten jetzt schwierig. Ja, wie gesagt, ich glaube halt, es wird eher dann darum gehen, so die Nichtwähler zu gewinnen, weil das war ja sehr erstaunlich bei der Wahl. Ich fand, das war eine interessante Zahl. 40% der unter 40-Jährigen seien wohl zu Hause geblieben. Ne, und dann ungefähr ein Viertel hat nicht gewählt.
Eine tragische Aussage für die, ich sag mal, im Vergleich für die Bundestagswahl. Ne? Also das ist ja unser Äquivalent, wenn man so will, von der Wichtigkeit.
Ja, nur dass wir da ja den Präsidenten wählen und hier quasi nur unser Parlament, aber von der Idee, von der Relevanz.
Genau, aber von der, also quasi
der Wahl.
Im Endeffekt kommt bei der Wahl raus, wer das Land regiert, sagen wir es so. Ne?
Genau, ja.
Und also daher würde ich sagen, von der Wichtigkeit, von der Entschiedenheit ist das auf einem ähnlichen Niveau. Und da muss man ja schon sagen, also 60% Wahlbeteiligung sind da natürlich, also bei einer bestimmten Gruppe, ne? Insgesamt hatten wir, glaube ich, mehr, aber
ja, genau.
Oder gab es mehr. Aber insgesamt so gerade 75, bei der jungen Bevölkerung.
Aber bei den Jungen, ne? Das war schon.
Ja, das ist natürlich schon eine erschreckende Zahl. Also, naja. Ja, also deswegen, ich meine ja, es wird, glaube ich, für Macron eben hauptsächlich um Mobilisierung gehen. Schafft er es, die Leute dazu zu bewegen, zu wählen zu gehen? Denn, also, dass Le Pen eigentlich keine Mehrheit hat, ist natürlich klar, aber sie hat eben die stabilere Basis, wenn man so will.
Naja, also das sie hat auf jeden Fall von
sie
dieser
ja immer
kleinen
sehr ähnliche
rechtsextremen Gruppe so einen Wahlaufruf, sodass sie diese 30% wahrscheinlich sicher hat. Und sie hat, ja, na, sie hat, er ist halt die Frage, wie die anderen.
Es ist halt die Frage, wie viele Unzufriedene es noch gibt, die vielleicht dann danach noch mitziehen.
Naja, es gab halt, ich fand, es gab halt so einen sehr fremdenfeindlichen, so antisemitischen Wahlkampf, gerade von so Eric Zemmour, und dann wirkte Le Pen im Vergleich schon so als die Harmlose schon, ne? Und diese, ja,
ja,
und diese harten Forderungen wie ja, raus aus der EU, raus aus dem Euro, raus aus der NATO, das hört man auch nicht mehr, ja, die sie ja,
ja
geäußert hat. Insofern, ich fand, das wichtigste Thema
ja,
war
das,
aber...
Das ist ja auch ein cleverer Move. Sie hat quasi ihre Partei ein bisschen weiter in die Mitte gerückt und dadurch natürlich sich auch neue Wählerpotenziale eröffnet. Und gerade in einem Stichwahlsystem ist das ja super clever, denn die weiter rechts von ihr sind, die ja nie es schaffen werden, mehr Prozente zu bekommen als sie, werden sie natürlich trotzdem immer Macron gegenüber oder wer auch immer ihr Gegner ist, ja, gegenüber bevorzugen.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Wahltaktisch ist das ja sehr clever.
Ich fand, am beeindruckendsten war so, dass man dieses Thema Kaufkraft, also Pouvoir d'achat hieß das, dass man das so sehr stark in den Mittelpunkt der Wahlen rücken konnte, weil Frankreich ja seit einer recht harten, auch ja, liberalen Reformpolitik Macrons eigentlich so in gewisser Art und Weise einen wirtschaftlichen Aufschwung ja, bekommen hat. Also es gab eigentlich Kaufkraftzuwächse, ne, 0,9% jährlich pro französischem Haushalt, so netto 300 Euro mehr circa in den letzten 5 Jahren laut einer Studie des französischen Wirtschaftsinstituts OFCE. Und ich finde, dass man dieses Thema dann so negativ drehen konnte, im Sinne von, wir können uns aber doch gar nicht mehr so viel leisten oder... Ne, auch schon vor diesem Ukraine-Krieg.
Ja, gut.
Ne? Das fand ich schon, das fand ich schon so ein bisschen.
Ja. Ja, ja, ich wollte nämlich gerade schon sagen, da kam natürlich aber dann auch die Rohstoffverknappung, die wir jetzt gerade zum Teil haben, kam da natürlich zur Unzeit, wenn man so will, für Macron. Aber du hattest ja auch vorher schon diese Gelbwesten-Bewegung, die quasi dieselbe Sorge, nämlich einen Wohlstandsabschwung, sage ich mal, hatte in Bezug ja vor allem auch auf eine grünere Innen- und Wirtschaftspolitik. Also auf was eben zum Beispiel schon auch vor der jetzigen Situation Spritpreise und weiteres betraf.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also da ist ja Frankreich
jetzt
nicht gespalten. So zwischen dem Land... Ne,
ja,
wo
ja
dann diese Gilets Jaunes-Proteste viel waren und den Städten, die eher dann linker wählen oder progressiver, liberaler. Ich fand es trotzdem, ne, wie dieses, das wurde ja, dieses Kaufkraftthema, das wurde ja so gefühlt eher auf die Agenda gesetzt, oder da entscheidet eher das Gefühl, ne, weil von den
ja,
Daten
ja, genau,
her jedenfalls
das ist
die Franzosen eigentlich ein Wohlstandsgewinn hatten, sag ich mal, bis zum Russland-Ukraine-Krieg jetzt.
Na gut, aber da hat dann eben Macron auch, oder
vielleicht
oder
sein kriegen wir Team da den Übergang
auch irgendwo es eben nicht geschafft, die Realitäten gut darzustellen. Aber ja, absolut. Also wenn man dann natürlich jetzt auf die aktuelle Situation rüberguckt und die Rohstoffverknappung, die es gerade gibt, kann man sich natürlich schon vorstellen, dass das eben dann auch nochmal, dass es quasi dieses Gefühl bestätigt hat, ne? Das dann schon vorher da war. Und da können wir jetzt vielleicht tatsächlich den Übergang gerade machen zu eben der Rohstoffverknappung, die ja aktuell durchaus gegeben ist.
Genau. Vielleicht kann man noch sagen, also so war jedenfalls meine Auffassung, so in Frankreich, man vergleicht sich weniger eigentlich mit so dem Ausland, anderen Ländern und mehr so mit sich selbst. Und gerade wenn man vielleicht so neue Wohlstandsgewinne hat, sieht man das ungern, wenn das wieder weggeht. Ne? Und jetzt die Inflation wird noch jetzt sehr stark steigen. Das wird viel noch auffressen, sage ich mal, von dem vielleicht für manche neuen Wohlstand. Ja, leider aufgrund.
Aber das ist ja menschlich, oder? Also niemand verliert gerne Wohlstand, egal wie lange er ihn hat.
Ja, natürlich.
Das ist, glaube ich, allgegenwärtig, egal wo du auf der Welt bist.
Natürlich. Und aufgrund dieses tragischen Krieges jetzt. Ja.
Also das ist in Deutschland ja nicht anders. Auch hier sind die Leute doch mit den Preissteigerungen unzufrieden, die gerade stattfinden. Und auch wir hatten ja durchaus einen gegenüber der Realinflation durchaus sehr hohe Wohlstandsgewinne über die letzten Jahre gehabt.
Ja. Schwieriges Thema.
Ja, absolut. Also es ist immer schwierig, gerade wenn es um Wahrnehmung geht, es ist immer natürlich schwer zu quantifizieren. Ne? Das ist eine große Herausforderung für viele Wissenschaften. Okay, wollen wir dann ein bisschen eben auf die aktuelle Situation übergehen? Wir wollten ja noch sprechen über Rohstoffverknappung und hatten uns überlegt, den Fokus da ja ein bisschen weg, sage ich mal, vom europäischen Raum und ein bisschen auf die Entwicklungsländer zu legen.
Ja, gerne.
Und die Folgen, die das Ganze dort hat.
Also Jan, worum geht's genau? Es geht eigentlich doch aus meiner Sicht so auf die Auswirkung der Verknappung von Rohstoffen, jetzt Öl, Gas, teilweise Kohle, aber eigentlich Öl und Gas sind am entscheidendsten, sowie um die Auswirkung jetzt der landwirtschaftlichen Produktion in Russland und der Ukraine.
Genau. Genau, das ist tendenziell aktuell das Entscheidende. Also sowohl Russland als auch die Ukraine sind sehr große Agrarexporteure, also vor allem was Weizen und sonstige Körner angeht, also auch Sonnenblumenkerne, all solche Dinge.
Das ist verrückt, ne? Also ich hatte gelesen, so laut UN-Angaben hast du 53% der so Sonnenblumensamen weltweit würde wohl in der Ukraine produziert und 27%
ist ja eben Weizen.
Das ist doch verrückt viel, also.
Das ist sehr viel, auf jeden Fall. Das ist eben das ist natürlich so ein bisschen, ja, eine der Schwierigkeiten, der Herausforderungen in der globalisierten Welt, dass es diese harte Spezialisierung verschiedener Regionen auf bestimmte Produktarten gibt. Ne? Also das ist vielleicht, um das ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, das ist gar nicht so selten. Es gibt also eine ähnliche Situation bei Mandeln und den USA, beziehungsweise eigentlich sogar nur Kalifornien. Ja, oder bei Haselnüssen und der Türkei. Also quasi, wenn es jetzt plötzlich die Türkei irgendwie in eine Krise geraten würde, warum auch immer, dann hätten wir quasi dieselbe Verknappungserscheinung, nur eben bei Haselnüssen. Oder genau genommen haben wir die sogar ein bisschen, weil die Türkei gerade tatsächlich einige Probleme hat. Aber gut, das ist jetzt nicht das Hauptthema. Aber nur, um das ein bisschen in Relation zu setzen, das ist jetzt nicht super ungewöhnlich, dass ein Land so einen hohen Produktionsanteil an einer bestimmten ja, nennen wir es Ressource, an einer, also an einer nachwachsenden Ressource hat.
Vielleicht der Unterschied, diese Ressourcen sind jetzt halt nur so fundamental, nicht? Also wir haben halt einerseits Weizen für die Produktion von Brot, wir haben diese Öl- und Gasressourcen für unser ganzes alltägliches Leben, ne? Elektrizität.
Absolut. Absolut. Also es kommt natürlich ein bisschen darauf an, auf wen man guckt. Für Europa ist natürlich vor allem die Energieressourcen, also Öl, Gas, vor allem Gas, das Entscheidende. Also einfach weil es natürlich durchaus, weil es da viel schwieriger ist, auf andere Anbieter umzusteigen, weil wir nicht die Infrastruktur haben, um jetzt einfach, also wir haben ja, es gibt ja jetzt einen neuen Deal mit verschiedenen anderen Staaten, zum Beispiel Katar. Da hat unser Wirtschaftsminister verhandelt. Aber wenn wir Gas aus Katar haben wollen, das kommt ja nicht dann über die Pipeline, weil wir haben ja keine Pipeline nach Katar, sondern das kommt als Flüssiggas in Schiffen. Und dafür braucht man aber die richtigen Häfen vor Ort. Davon haben wir zwar einen großen und ich glaube zwei kleinere, sagen wir Vorrichtungen, die es schon gibt, aber das reicht nicht, um unseren Bedarf zu decken. Das heißt, das tut uns eben besonders weh, weil uns da die Infrastruktur fehlt, um auf andere Anbieter sofort zu wechseln.
Ja, das ist halt.
Sonst hätten wir ja quasi gar kein Problem.
Das ist so, da sprechen wir so die Versorgungssicherheit quasi in unserem eigenen Land, also Deutschland, an. Wir haben, ich finde, auch jetzt mit Blick, ne, auf Frankreich, auf das Thema, wir haben halt so eine komische Linie quasi, Frontlinie so in der EU. Also Frankreich, Italien, alle für mehr Embargos oder auch vielleicht für die Überlegung, so ein Rohstoffembargo in so Schritten zu machen, so eine Art Moratorium für eine gewisse Zeit. Ne, und Deutschland eigentlich als eines der wenigen Länder, ich glaube Österreich auch noch eher dagegen, die diese Rohstoffembargos ablehnen. Ne? Slowakei bin ich auch noch, aber.
Absolut, aber da muss man natürlich auch bedenken, Frankreich zum Beispiel bezieht den allergrößten Teil all seiner Energie aus Atomkraft. Das heißt, die haben einfach dieses Problem nicht. Die sind da natürlich in einer aktuell luxuriöseren Position und können sagen, ja, wieso, Gasembargo ist doch super. Ja klar, weil für sie ein Gasembargo kein Problem ist.
Auf jeden Fall, also
das ist einfach eine andere Grundausgangslage.
Sagst du?
Das ist ja was auch bei uns häufig, was ja von unseren NATO- und EU-Partnern auch häufig kritisiert wurde, dass wir da eben sehr lange an dem russischen Gas festgehalten haben.
Ja, auf jeden Fall.
Und wo man vielleicht natürlich auch jetzt durchaus im Rückblick schon sagen muss, ja, war nicht unbedingt wahrscheinlich die beste Entscheidung.
Es ist.
Aber ne, dass es da eine unterschiedliche Position gibt, finde ich, ist schon sehr verständlich. Einfach von der Ausgangslage.
Ja, auf jeden Fall. Nur die EU versucht ja, ne, so bei der ist Außenpolitik gegenüber Russland so eine einheitliche Linie zu finden. Und es ist, wie gesagt, schwer. Und wenn man jetzt sieht, was diese Auswirkungen des Krieges jetzt schon haben, ne, auf Entwicklungsländer. Also ich hatte ein paar Daten rausgesucht, so Daten des World Food Programs zum Beispiel, so seit dem Ukraine-Krieg werden so Hilfsprogramme, also für Länder wie Jemen, Nigeria, Tschad, um die Hälfte gekürzt, ne, weil die Hilfe, das ist eine total zynische Diskussion, ne, weil Hilfe ja auch jetzt in die Kriegsgebiete in die Ukraine gehen muss, ne, und dann hat David Basley, der Executive Director quasi des World Food Programs, hat das in den Nachrichten dann erzählt. Von diesen ganzen Programmen, die werden auf die Hälfte reduziert. Wir haben so teilweise enorme Preissteigerungen halt für Weizen oder auch für dann Brot, ne, in Ägypten. Libanon genauso, 80% zum Beispiel der Weizenimporte kommen aus der Ukraine.
Hey,
extreme Abhängigkeiten, ne? Also.
Ja, absolut. Also genau, wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Nahrungsmittel wechseln, sage ich jetzt mal. Ja, Weizen und Öl ist das hauptsächlich. Also jetzt in diesem Sinne, also Sonnenblumenöl, also Nahrungsmittelöl. Nicht das Gute, was in den Motor kommt. Und ja, ist ja ein bisschen missverständlich vielleicht. Und da muss man natürlich sagen, das ist jetzt für Europa ein geringeres Problem, weil wir im Vergleich zu vielen Teilen der Welt sowieso schon höhere Preise gezahlt haben, weil wir es uns eben leisten können und auch absolut in der Lage sind, bei den Preisen im Zweifel nochmal ordentlich draufzulegen, einfach weil wir eben den deutlich höheren Wohlstand, das deutlich höhere Wohlstandsniveau haben. Aber das ist natürlich ein Riesenproblem für, also du hast jetzt schon ein paar Regionen in der afrikanischen, also vor allem in der arabischen Gegend angesprochen, aber das ist ein Riesenproblem für fast alle Entwicklungsländer. Also gerade Afrika, nicht nur die arabischen Ecken, sondern auch Subsahara-Afrika sind da, beziehen sowieso sehr viel schon aus der Ukraine-Gegend und haben natürlich jetzt eine große Schwierigkeit, auf andere Anbieter zu wechseln, weil sie quasi im Preiskampf nicht mithalten können. Ja, also wenn du einen anderen Anbieter überzeugen willst, dass er jetzt stattdessen an dich verkauft, musst du ihm meistens ja sogar noch mehr bieten, weil er seine Logistik umstellen muss. Das heißt, er hat extra Kosten. Und das ist natürlich sehr schwer für arme Länder einfach da zu konkurrieren.
Ja.
Also da stehen sie im Endeffekt eben mit uns im Konkurrenzkampf und wir haben einfach mehr Geld.
Ja, aber was ist das so für eine zynische Diskussion, ne? Also der Punkt, den ich angesprochen habe, wie kann man Hilfsprogramme für Jemen oder Tschad oder wo auch immer in Afrika da halbieren müssen, wegen der Hilfe, die notwendig ist für andere Länder. Und es wird ja so aus der Zivilgesellschaft recht viel Geld, sag ich mal, gesammelt für diese karitativen Möglichkeiten dann,
Zwecke.
Ja, genau, der Ukraine zum Beispiel zu helfen. Aber ich finde das ist halt schrecklich, ne? Man will ja da eigentlich niemanden gegeneinander ausspielen. Man sieht halt nur diese Abhängigkeiten, ne? Also.
Ja, das ist eben das Problem natürlich auch ein bisschen mit medialer Wahrnehmung, würde ich mal sagen, oder? Also, der Krieg im Jemen wurde, naja, schon manchmal gecovert bei uns medial. So ist es ja nicht. Also es ist nicht, als dass es gar nicht vorkam, aber ist natürlich aktuell gar nicht mehr präsent. Und dadurch, dass diese Aufmerksamkeit jetzt natürlich komplett bei der Ukraine ist, geht natürlich auch das zivilgesellschaftliche Engagement in die Richtung. Ich finde eher schlimm, dass, also, oder das ist natürlich auch schlimm, aber das finde ich irgendwo noch irgendwie menschlich nachvollziehbar, sage ich mal. Ja. Ich finde besonders schlimm, dass dann nicht gerade dann quasi von der staatlichen Seite gegengesteuert wird und gesagt wird, okay, aber gerade von, was jetzt Entwicklungs- oder Flüchtlingshilfe, sage ich mal, angeht, was ja auch vom Entwicklungsministerium gesteuert wird, dass man dann nicht sagt, okay, gerade jetzt helfen wir den Flüchtlingslagern eben in den Regionen, die jetzt weniger Aufmerksamkeit bekommen, in vollem Umfang oder vielleicht sogar ein bisschen mehr weiter. Also, weil man da ja auch wirklich mal sagen muss, so viel von unserem Haushalt ist das nicht, das da reinfließt. Ja. Also da könnte man, das wäre jetzt nicht das große Problem, das weiterzumachen. Ja, wenn man die Kohle hat, mal easy zu sagen, ab jetzt 2%-Ziel der NATO wird erreicht, also dann muss das auch drin sein.
Ja,
sag ich
ja.
Mal.
Ja, vielleicht solltest du da mal einen Aufruf starten.
Ich glaube, also ich bin mir sicher, es gibt schon einen Aufruf.
Oder du unterstützt einen.
Ich schließe mich diesem Aufruf auf jeden Fall sehr gerne an.
Ich
schließe mich diesem Aufruf auf jeden Fall sehr gerne an, denn das ist wirklich, ja, ein bisschen fast schon eine Schande, würde ich sagen. Also gerade
was jetzt Entwicklungszusammenarbeit angeht.
Gerade der Jemen.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Und was auch, finde ich, wenn man jetzt mal langfristig überlegt, was ja auch ein bisschen schlecht auch auf unsere Verlässlichkeit, sage ich mal, reflektiert, was Entwicklungszusammenarbeit angeht. Ja, also gerade der Jemen ist ja nun ein Land, was in einer extrem prekären Situation ist aktuell. Also vielleicht kurz als Info, es herrscht, nennen wir es einen Bürgerkrieg im Jemen, der allerdings natürlich, wie das in diesen arabischen Regionen ja leider häufig ist, von verschiedensten regional und auch überregionalen Mächten genutzt wird, um ihre Konflikte in diesem Land jetzt auch gegeneinander auszutragen. Besonders präsent sind da Saudi-Arabien versus Iran. Und eigentlich gibt es keinen, also ohne die Situation jetzt zu sehr aufzurollen, es gibt keine richtige Lösung leider für diesen Konflikt. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass der noch sehr lange weitergehen wird. Und dementsprechend ist da, finde ich eben, um jetzt auf meinen Punkt zurückzukommen, finde ich super relevant, da der Flüchtlingshilfe auch Planungssicherheit zu geben, indem man denen ein festes Budget zur Verfügung stellt.
Ja, wir haben ein gewisses Budget auf jeden Fall, ne? Also für Entwicklungszusammenarbeit, aber ja, also man müsste überlegen, das aufzustocken, weil die Sache ist ja mit dem Geld, das man da ausgibt.
Ich meine jetzt nicht, dass unser Ministerium ein festes Budget kriegt, sondern dass unser Ministerium den Flüchtlingslagern im Jemen beziehungsweise an der Grenze oder eben im Nordjemen, wo es ja einigermaßen friedlich in Anführungszeichen ist, ein festes Budget oder einen festen Teil von ihrem Budget zusagt, damit die auch Planungssicherheit haben. Ja. Weißt, das meine ich
damit. Ja, ich denke, man müsste über die EU da auf jeden Fall Geld aufstocken. Also weil die Sache ja schon so ist, dass das ist, ne, also wie Rupert Neudeck mal sagt, es hilft viel mehr, wenn man direkt zum Beispiel da Geld hingibt, als bis man wartet, bis Migrationsflüchtlingsströme entstehen, ne? Geld, glaube ich, gut investiert auf jeden Fall.
Das ist ja eine super spannende Frage. Ist der Jemen vielleicht auch deshalb nicht so präsent? Weil, das muss man natürlich sagen, die Jemenitis haben keine Chance, irgendwohin zu fliehen eigentlich. Um das vielleicht geografisch kurz einzuordnen, der Jemen grenzt quasi nur an Saudi-Arabien. Also der Jemen liegt ganz im Süden, also wenn man die arabische Halbinsel so sieht, die südliche untere Ecke, nenne ich das jetzt mal. Und es gibt quasi, also über Land gibt es nur diese Richtung und alles andere ist übers Meer schon echt weit weg. Das heißt, das ist natürlich auch für jemenitische Vertriebene ein super Riesenproblem, weil sie quasi auch es gibt quasi nur Inlandsflüchtlinge, weil Saudi-Arabien lässt keinen rein.
Ja.
Und ne, das ist tatsächlich ja eine spannende Frage. Die werden ja bei uns nie ankommen. Werden sie vielleicht auch deshalb ein bisschen ignoriert?
Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall interessanter Punkt. Man müsste auf jeden Fall da mehr tun. Ne, wir haben ja, wenn man sich das überlegt, Somalia zum Beispiel, ne, ist da gab es jetzt eine recht heftige Dürre, sage ich mal, einfach total abhängig von Funding, von diesen Programmen der UN zum Beispiel, und es gibt da nicht genug Unterstützung, ne, und dann sterben die Leute da und es ist halt, ich glaube, ja, was gut. Jetzt diesen Krieg angeht, viel zu starke Abhängigkeit, ne, also Wie ich meinte, ne? Libanon, glaube ich, 80%, was Weizen angeht, aus der Ukraine, Ägypten auch. Und dann gab es so Beispiele. Wenn du mal überlegst, wenn der Preis sich jetzt für Brot oder für einen Sack Mehl von, weiß nicht, 10.000 ägyptischen, von 4.000 auf 10.000 ägyptische Pfund verdoppelt, also es wäre wie hier eine Preissteigerung von, weiß ich nicht, ca. 200 auf 500 Euro für einen Sack Mehl, so, das ist. Da musst du mal überlegen, also kein Wunder, dass dann ewig lange Tafeln, ne, karitative Tafeln in Ägypten da aufgebaut werden, weil die Leute sich kein Essen mehr leisten können. Ne? Also das ist
schwierig. Ja, ich meine, das, was man natürlich damit so, was man so ein bisschen bedenken muss, ist viel zu starke Abhängigkeit. Was bedeutet das? Weil nehmen wir mal an, Ägypten, also es gibt ja einen Weltmarkt für diese Rohstoffe. Und klar ist es relevant, ob was du für eine Lieferkette schon quasi hast. Also das ändert natürlich was. Aber wenn jetzt ein signifikanter Teil von einer Produktion von einem Rohstoff wegfällt, in diesem Fall jetzt Weizen, dann steigen natürlich die Preise, weil die Nachfrage ja nicht sinkt. Also die Nachfrage bleibt genau gleich. Es gibt weiterhin gleich viele Menschen oder aktuell steigt ja die Weltbevölkerung jeden Tag noch. Und die Produktion bricht plötzlich ein. Dann gibt es natürlich eine Preissteigerung und einen Preis, also einen monetären Kampf darum, wer wie viel abbekommt von dem, was noch da ist. Und da muss man vielleicht auch ein bisschen sagen, also es ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, daran wirklich was zu ändern. Also bis eigentlich unmöglich,
ja, du hast würde
ich
halt, schon also du, sagen. Ja.
Das Einzige,
oder nee, ich wollte nur sagen, ja. Du hast halt teilweise jetzt so den Staat als Abnehmer von Weizen,
ja.
Also für inländische, wie sagt man, Produzenten von Weizen. Und das ist dann, ne, oder du hast halt andere Länder, die dann Ägypten stützen, ne? Also ne, wie die reicheren Länder in der Umgebung, sag ich mal. Und ja, ich.
Ja, das ist eben klar, also, aber das, dann geht es ja quasi um, ja, ich will jetzt nicht Wohlstandsverteilung sagen, aber klar ist das ein Aspekt. Das Einzige, was ich mir richtig vorstellen kann, was man wirklich als Maßnahme machen könnte, ist natürlich die Spekulation auf lebenswichtige Rohstoffe oder vielleicht auch Rohstoffe insgesamt. Das ist natürlich dann auch ein bisschen politische Agenda abhängig, aber das einzuschränken, weil ich habe einen spannenden Beitrag vom American Economic Council gelesen, wo sie kalkuliert, das ist natürlich immer eine Schätzung, aber eine kalkulierte Schätzung von Experten, dass bis zu 30% der Preissteigerung, und das ist insgesamt, also kumulativ, durch Spekulation erzeugt sind.
Ja.
Und das ist natürlich schon ein signifikanter Teil. Also klar, die 70% sonstige Preissteigerungen würden auch wehtun, aber die 30% noch obendrauf tun natürlich extra weh, sage ich mal. Und das ist eine, also das wäre vielleicht tatsächlich was, klar, in der Umsetzung super schwierig, aber ich sag mal, in einer besseren Welt, wo wir irgendwie eine bessere politische Abstimmung zwischen den Nationen der Welt hätten oder vielleicht über die Welthandelsorganisation oder so, das wäre eine Maßnahme, die da vielleicht nochmal wirklich ein bisschen was bringen könnte.
Auf jeden Fall, also.
Denn gerade wenn schon so eine Preisspitze gibt, dann schlägt die Spekulation quasi ja nochmal extra zu und packt extra viel obendrauf.
Auf jeden Fall. Ich finde es halt eine schwierige Situation, weil wir ja überlegen müssen, der Krieg in der Ukraine wird ja, wie es aussieht, noch länger gehen. Ne? Also wir haben ja gerade von EU-Seite noch mehr Waffenunterstützung für die Ukraine zugesagt und liefern die auch. Und man muss sich halt überlegen, ne? Also Russland hat ja so ein bisschen den Plan geändert, ne? Und die Truppen umgruppiert wieder in diese Donbass-Region und versucht ja jetzt scheinbar so diese Küstenregion bis nach Odessa einzunehmen. Das wäre halt, ja, wenn man nochmal auf diesen Export von, wie gesagt, Weizen und anderem zurückkommen möchte, das wäre halt der Knackpunkt, ne? Weil die Ukraine ohne Odessa als Import- und Exporthafen quasi abgeschnitten wäre vom Schwarzen Meer und du dann, was die Ukraine betrifft, gar keine Exporte mehr hättest, beziehungsweise das von Russland dann kontrolliert würde. Ne?
Also na, das wäre dann müssten sie dann
eine katastrophale Lage.
Ja, dann müssten sie eigene Exporte tatsächlich per Laster über Europa machen. Also das wäre dann die einzige Option.
Ja.
Weil ich denke, es ist, glaube ich, sehr unrealistisch, dass sie sich dann mit den Russen noch einigen könnten irgendwie, dass man das trotzdem irgendwie hinbekommt. Das ist, glaube ich, nicht Das ist, glaube ich, keine realistische Option. Aber gut, malen wir vielleicht auch noch nicht den Teufel an die Wand. Man muss ja erstmal gucken, ob die Russen es schaffen, Odessa einzunehmen.
Ja, das war halt nur so mein Gedanke dabei, ne? Weil.
Aber klar, das würde. Du hast absolut recht, das würde die Situation natürlich nochmal verschärfen. Keine Frage. Und das. Ja, das ist natürlich eine. Naja. Eine unschöne Vorstellung.
Auf jeden Fall.
Eine große Sorge, mit der wir vielleicht dann leider auch aus dieser Folge ein bisschen rausgehen, dass es eben quasi gerade fast noch die bessere Situation ist.
Ja. Ich frage mich halt allgemein, ne? Also wir reden bei uns ja nur eigentlich drüber, wie wir als Deutschland oder als die EU da reagieren auf diesen Konflikt. Und dann reden wir über unsere steigenden Strompreise. Das wird ja auch heftig noch werden, denke ich, dieses Jahr. Ja. Vielleicht haben wir nur versucht, so ein bisschen so einen Blick zu geben, dass es jetzt schon gerade so im globalen Süden noch für unsere Verhältnisse jedenfalls deutlich heftige Auswirkungen hat.
Ja, einfach eben, weil es da mehr um lebensnotwendigere Rohstoffe geht. Ne?
Ja.
Das ist natürlich einfach nochmal eine andere, ja, eine akutere Lage, sage ich mal, für jeden.
Was vielleicht man noch zum Öl sagen kann, ne? Also der Preis liegt ja jetzt seit geraumer Zeit schon über $100, US-Dollar, das Barrel, meine ich. Und der Zynismus irgendwie an der Sache ist ja auch, es gibt ja dann auch wieder so Profiteure in Afrika dieser erhöhten Energiekosten, wenn man so will. Weil wenn du überlegst, so wenn Länder wie Sudan, Marokko, Kenia alle beeinträchtigt sind und du hast selbst in Afrika noch so Ölexporteure, also wie Nigeria wiederum oder Angola, dann sind das oder werden das dann die Profiteure in gewisser Art und Weise dieser Veränderung der Rohstoffabhängigkeiten werden.
Absolut. Alle anderen Energieexporteure sind natürlich Profiteure der aktuellen Situation. Ich meine, guck dir Venezuela an, die jetzt quasi in den USA vom absolut geächteten Staat gerade wieder in die Rolle eines potenziellen Verhandlungspartners, beziehungsweise es laufen ja schon Verhandlungen, jetzt gerückt sind. Und naja, die, wenn ich das richtig verstanden habe, kurz vor einem Deal stehen.
Ja.
Also die politische Landschaft insgesamt, oder auch die ökonomisch-politische, nennen wir es mal so, die hat sich auf jeden Fall verändert. Und gut, wie das dann am Ende ausgeht, das bleibt natürlich abzusehen, ne? Aber erstmal profitieren dann natürlich alle anderen von, keine Frage.
Was ist denn so deine Meinung so zu diesem Ölembargo, wenn wir jetzt noch ein bisschen auf unsere eigene Diskussion zurückkommen wollen? Also
okay, nochmal auf die
oder Rohstoffembargo größer gesagt, ne? nicht nur Öl, aber ne? Öl, Gas, Embargo.
Ja, ich muss sagen, ich finde es persönlich schwierig. Also die große Frage ist ja, wir brauchen auf jeden Fall irgendeinen Ersatz. Also, weil du musst es ja so gestalten können, dass die Bevölkerung das langfristig mitträgt. Sonst schwächst du dich selber mehr, als dass du der Gegenseite schadest. Also es würde Russland auf jeden Fall natürlich sehr schaden, aber deswegen, und ich glaube, das ist ja auch der Plan, also so, sage ich mal, von außen interpretiere ich die Handlungen unserer Regierung. Es wird ja an vielen Stellen mit anderen Lieferanten verhandelt. Es werden da ja zum Teil Verträge und Partnerschaften abgeschlossen und jetzt versucht mit Hochdruck diese alternativen Möglichkeiten dann zu erschließen. Und ich würde das schon so verstehen, dass das Ziel davon durchaus ist, dass es dann irgendwann eben ein Embargo geben kann.
Aber weißt du, was hinter der Frage steht? Also ich fände es wahrscheinlich, glaube ich, richtig, in gewisser Art und Weise diese Unabhängigkeit schnell hinzukriegen und vielleicht auch, ehrlich gesagt, wie die Italiener eher so ein schrittweises Embargo irgendwann zu machen. Wir zielen ja eigentlich darauf, dass man den russischen Haushalt schwächt. Ne? Also die Bundesregierung, die EU.
Ja.
Aber ich glaube, ehrlich gesagt, die Russen oder die russische Regierung, die denken gar nicht so in diesen Kategorien. Also ich bin nicht unbedingt davon überzeugt.
Du meinst, die nehmen das so oder so in Kauf?
Naja, ich glaube, ich bin nicht davon überzeugt, dass jetzt Putin jetzt den Krieg jetzt stoppen würde, nur weil es so viel Kosten verursachen würde. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass sich Russland stark verschulden würde auch dafür.
Das glaube ich auch nicht.
Und wenn man sich mal überlegt, so selbst wenn wir unsere Abhängigkeiten jetzt mit Öl beenden, dann Russland könnte ja genauso gut noch an Länder, die ihnen noch wohlgesonnen gegenüberstehen wie China oder Indien, weiterliefern. Ne? Also das geht ja nicht über die Pipelines, ne? Das geht ja über diese Tanker dann. Und ja, schwierige Lage.
Also dass ein Embargo den Krieg beenden würde, glaube ich auch nicht. Also dafür haben die Russen ja jetzt schon viel zu viel in Kauf genommen.
Ja, aber das ist ja doch so die große These eigentlich, die einige vertreten, jedenfalls zu sagen.
Ja, echt? Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube eher, es geht eben quasi nochmal um es geht um Bestrafung im Endeffekt, ja. Es geht darum zu zeigen, dass jemand, der in dieser Weise in Europa aggressiv auftritt, dass der eben mit allen Maßnahmen dann auch getroffen wird.
Ja, der EU.
Ich glaube, das kann ich mir eher als Ukraine Idee vorstellen. Ne? Ja, natürlich.
Also
natürlich,
die Ukraine ist ja selbst stark dafür. Ja. Klar, das wird ihnen nützen. Aber ich habe das Gefühl, vielleicht ist auch in gewisser Art und Weise so die Mentalität da anders, wie die Leute da denken. Also, ne, was jetzt Russland angeht und dann, oder Putin vor allem, und dann, wenn gesagt wird, verschuldet sich der Staat, klar, irgendwann wird es schwierig.
Ja, absolut. Also sehr, sehr schwierige Prognose. Wollen wir noch die Frage des Tages oder die Prognose des Tages machen gerade, bevor wir dann auch zeitbedingt zum Ende kommen?
Was ist denn deine Prognose? Oder was hattest du? Was ist dir aufgefallen, Dieter?
Nee, die Frage des Tages ist doch, wird Olaf Scholz noch nach Kiew reisen oder nicht? Er hält sich da ja immer sehr bedeckt.
Na, jetzt angesichts, dass Steinmeier ausgeladen wurde, weiß ich nicht, ob das Scholz noch machen würde. Würde ich gut finden.
Also du fändest gut, aber du glaubst nicht dran.
Naja, warum war er nicht schon da, ne?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ja, ich glaube auch nicht wirklich dran, aber es ist ja lame, wenn wir beide dasselbe sagen. Also sage ich, er wird es noch machen, und zwar, weiß ich nicht, sagen wir mal in so, was ist denn realistisch, in zwei, drei Wochen?
Wir werden es ja eventuell bei der nächsten Folge sehen, ob er da
absolut,
war.
Absolut, genau, das ist ja die Idee.
Dann können wir nochmal drüber reden.
Also ich glaube bis zur nächsten Folge noch nicht, aber bis zur übernächsten könnte ich mir vorstellen. Das ist meine Vorhersage. Damit würde ich dann die Folge auch beenden. Ich hoffe, ihr hattet großes Vergnügen. Vielleicht war es ein bisschen interessant. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Ja, insofern vielen Dank an alle fürs Zuhören und einen schönen Abend.